Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit Michaela Axt-Gardermann. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg. Sie haben verschiedene Bücher geschrieben zum Thema Darm, von schön über schlank bis zu schlau mit Darm. Und der Darm scheint in den vergangenen Jahren wirklich bei dem Thema Gesundheit in den Fokus gerückt zu sein. Ist der Darm ein unterschätztes Organ?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat dem Darm viele Jahrzehnte nur zugetraut, unsere Nahrung zu verdauen. Aber seit ungefähr 10 Jahren kommt man den Darmbakterien auf die Spur mit neuen Analysemethoden und stellt plötzlich fest, dass viele Krankheiten mit einer Störung der Darmflora verbunden sind. Dass also bestimmte Keimstämme fehlen, andere vielleicht zu viel nachweisbar vorhanden sind. Und plötzlich ist der Darm von ganz großem Interesse und auch möglicherweise ein Ansatzpunkt für zukünftige Therapien.
Hat man vorher in die Richtung einfach nicht geforscht? Ist das Thema unter den Tisch gefallen? Woran liegt das?
Also man hat natürlich schon in diese Richtung gedacht. Also ich habe selber vor 20 Jahren im Rahmen meiner Weiterbildung eine Studie durchgeführt zu Darmflora und Neurodermitis. Aber damals ist nichts bei rausgekommen, weil wir die Methoden noch nicht hatten. Man kann auf den Nährböden, die wir früher verwendet haben, nur ungefähr 2% der Keime anzüchten. Das heißt, 98% der Keime im Darm, die bleiben im Dunkeln. Und neue Methoden ermöglichen es uns, alle Keime im Darm nachzuweisen, auch die, die an unter Sauerstoffbedingungen nicht wachsen. Und plötzlich sieht man, da gibt es Keime, die sind ganz wichtig für die Darmbarriere, die schützen vor Allergien, die schützen vor neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson. Und das sind eben ganz neue Erkenntnisse, die auch sicher für die Zukunft sehr wichtig sein werden.
Und Sie sind Hautärztin, haben als Ärztin und als Oberärztin auch an verschiedenen Kliniken gearbeitet. Mhm. Wie sind Sie denn dann als Hautärztin auf das Thema Darm gestoßen?
Ja, das Thema Darm war im Bereich der Hautkrankheiten schon immer ein Thema. Das heißt, gerade Neurodermitis und Allergien hat man häufig mit Darmflora-Veränderungen in Verbindung gebracht. Früher eher mit Pilzen. Ja. Candida war mal so ein Trend in den 90er Jahren. Aber da wusste man nicht, dass wahrscheinlich ganz andere Keime da eine Rolle spielen. Und das Thema ist auch heute noch interessant. Also man weiß auch heute, dass Menschen mit Allergien, mit Neurodermitis ganz, ganz häufig eine Störung der Darmflora aufweisen. Nur damals waren diese Möglichkeiten noch nicht so gut. Aber das Thema hat mich im Prinzip verfolgt seit meiner Weiterbildungszeit.
Heißt also in der Schlussfolgerung, wer Hautprobleme hat, der sollte erstmal auf seinen Darm gucken und nicht unbedingt erst auf die Haut?
Ja, nicht nur bei Hautproblemen, ja, auch bei ganz vielen anderen Erkrankungen. Der Zusammenhang mit einer gestörten Darmflora ist sicher dann wahrscheinlich, wenn ich auch Darmprobleme habe, möglicherweise Verdauungsstörungen, Blähungen, immer mal wieder Bauchschmerzen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, liegt dieser Zusammenhang nahe. Aber auch wenn ich häufig Antibiotika in der Vergangenheit genommen habe.
Danach muss die Darmflora auch wieder aufgebaut werden, sagt man ja ganz häufig.
Genau. Nach einer Antibiotikagabe dauert es Wochen und Monate, bis die Darmflora sich erholt hat. Wenn ich länger Antibiotika nehmen musste, vielleicht auch 2-3 Therapien im Jahr, dann erholt sie sich häufig überhaupt nicht mehr. Und die Auswirkungen spüre ich nicht sofort, sondern die kommen oft Monate oder Jahre später.
Menschliche Attraktivität beginnt im Darm, das sagt unser Leutegast Michaela Axt-Gardermann, Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg. Gab es für Sie einen ganz persönlichen Auslöser, sich mit dem Darm intensiv zu beschäftigen?
Ja, eigentlich schon. Und zwar bin ich vor 5 Jahren an Leukämie erkrankt und auch später Stammzelltransplantiert worden und musste eben in dieser Zeit 9 oder 10 Monate lang Antibiotika nehmen, durchgehend, teilweise auch 2 oder 3 parallel. Die Ärzte versuchen da auf Nummer sicher zu gehen, dass man keinen Infekt bekommt. Und natürlich vernichtet das auch die gesunde Darmflora. Und ich weiß, dass viele Patienten danach wirklich Probleme haben mit Gewicht, mit anderen Erkrankungen, mit Folgeerkrankungen. Und ich hatte dann auch Zeit, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wusste auch, dass das ein ganz wichtiges Thema für mich in dem Moment ist. Aber solange man dann immunsuppressive Medikamente bekommt, darf man noch nicht mal einen probiotischen Joghurt zu sich nehmen. Also einen Joghurt mit natürlichen Joghurtkulturen.
Weil der zu viel reizen würde oder warum?
Nein, weil die Kulturen, es sind ja Bakterien, diese probiotischen Keime im Joghurt zum Beispiel oder in der Buttermilch. Und das sind lebende Bakterien. Und wenn die Abwehr völlig am Boden liegt, dann sind diese eigentlich gesunden Keime in dem Moment nicht gut, nicht geeignet.
Die Abwehr funktioniert nicht mehr.
Die Abwehr funktioniert nicht, genau. Und man kann dann aber den Darm zum Beispiel mit bestimmten Ballaststoffen, präbiotischen Ballaststoffen, unter die Arme greifen. Und solche Sachen habe ich mir dann rausgesucht, habe mir wissenschaftliche Literatur zusammengesucht und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich bin sehr gut durch diese ganze Erkrankung durchgekommen.
Wie standen da Ihre Heilungschancen von Beginn an? War das von Beginn an gleich gut?
Meine Ärzte waren eher skeptisch. Also es war unklar, ob ich überhaupt in der Lage bin, die erste Chemotherapie zu überstehen. Dann hatte ich noch bestimmte Marker, die eher für ein hohes Risiko sprechen. Und von daher bin ich froh, dass mir es heute wirklich gut geht. Und es sah damals nicht so danach aus.
Es klingt so ein bisschen an, als hätten Sie sich vielleicht auch selbst therapiert mit einer gesunden Darmflora.
Vielleicht ist das tatsächlich der Grund, also eine Möglichkeit gewesen, ja, das mag sein. Man weiß zum Beispiel, dass diese Abstoßungsreaktionen, die nach Stammzelltransplantationen häufig gefährlich werden, dass die auch mit einer Störung der Darmflora einhergehen können. Und man probiert da heute Methoden aus wie Stuhltransplantationen. Aber vielleicht hatte ich tatsächlich Glück und habe die richtigen Präbiotika eingenommen und habe deshalb meine Darmflora einigermaßen fit gehalten in dieser Zeit.
Bei Stuhltransplantation, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Ist es das, was wir gerade da in Bildern im Kopf haben?
Ja, genau. Das ist es, ja. Aber man ersetzt also die eigene, vielleicht nicht gesunde Darmflora durch eine fremde, gesunde Darmflora von einem Stuhlspender. Und man muss das nicht trinken oder so. Das wird eben per Magen-Darmsonde oder bei einer Darmuntersuchung wird der fremde Stuhl übertragen. Und damit eben auch das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien, die sich dann im Darm ansiedeln können und häufig zur Gesundung beitragen.
Aber das ist natürlich der Extremfall. Sie nennen in Ihrem Buch beispielsweise auch Antibiotika, die weniger schädlich sind für eine Darmflora als andere. Inwiefern kann ich mich da kundig machen als Patient, damit mir der Arzt vielleicht auch gleich das richtige Antibiotikum verschreibt?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, welche Erkrankung ich habe. Ja, ein sehr breites Breitspektrum-Antibiotikum, das ist gegen sehr viele unterschiedliche Keime wirksam und verursacht deshalb auch größere Schäden im Darm. Und bei manchen Erkrankungen, zum Beispiel beim Scharlach, helfen auch Schmalspektrum-Antibiotika, aber eben nicht in jedem Fall. Das heißt, wenn ich eine schwerwiegende Erkrankung habe, bei der der Arzt mir empfiehlt, Antibiotika zu nehmen, dann sollte ich das auf jeden Fall auch machen. Nicht aus falschem Verständnis dann sagen, ich lasse das mal weg, das kann fatal werden. Aber anschließend dann mit einem guten Präparat, am besten einem Präparat, was Prä- und Probiotika enthält, die Darmflora wieder aufbauen.
Und wenn wir über Allergiker sprechen, dann haben Sie eine tolle Botschaft. Denn Küssen ist für Allergiker besonders gut, weil?
Weil beim Küssen viele Keime übertragen werden. Keime haben wir in der Vergangenheit eher mit was Schlechtem, Krankmachenden verbunden, aber es gibt eben viele Keime, die uns gesund machen. Und beim Küssen werden Zehntausende Keime übertragen und das ist durchaus gut für Allergiker. Da gibt es sogar Studien, dass bestimmte Allergiewerte sinken, wenn wir sehr ausdauernd küssen. Aber auch andere Keime, zum Beispiel vom Bauernhof, von Haustieren oder von unseren Mitmenschen, die helfen uns vor Allergien zu schützen.
Wie wird das untersucht? Werden da dann Probanden küssend irgendwo hingeschickt?
Ja, die küssen sich dann 20 Minuten. Ja, ist auch natürlich eine gewisse Herausforderung. Ja, man muss sich schon sehr lieben dann. Und da werden vorher und nachher bestimmte Werte abgenommen. Und dann sieht man, dass durch diesen Keimkontakt und diesen Austausch von Bakterien, dass dann die Werte teilweise sinken.
Und wenn wir jetzt über die Darmflora sprechen, wie bekomme ich überhaupt raus, in welchem Wert diese Flora aktuell liegt? Da gibt's ja Richtwerte auch. Wie untersucht man das?
Ja, das kann man mit einer Darmflora-Analyse durchführen lassen. Die wird in bestimmten mikrobiologischen Laboren durchgeführt, kostet je nachdem so zwischen 80 und 150 Euro, je nachdem, welche Werte ich haben möchte. Und dann sieht man, wie die Verteilung der einzelnen Bakterienstämme sich verhält. Es gibt Richtwerte, das ist nicht bei jedem gleich, also keine zwei Menschen haben dasselbe Mikrobiom. Aber es gibt bestimmte Werte, die ungefähr eingehalten werden sollten. Es gibt bestimmte Keimstämme, die auf jeden Fall wichtig sind. Und ich sehe dann, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und manches kann man dann über Nahrungsergänzungsmittel ersetzen. Bei anderen muss ich meinen Lebensstil ändern oder mich anders ernähren.
Wie viele Darmbakterien haben wir überhaupt in uns?
100 Billionen. Ja? Das sind 10-mal mehr Darmbakterien, als wir Körperzellen haben. Und in einem Gramm Stuhl, Entschuldigung an alle, die jetzt vielleicht gerade
beim Frühstücken sind,
ja, sind mehr Keime enthalten, als Menschen auf der Erde leben. Also wir haben ein unwahrscheinliches Gewimmel im Darm, aber das ist auch gut so, weil die Vielfalt sehr wichtig ist.
Und um dieses Gewimmel auch richtig in den Griff zu bekommen, machen ja viele auch Fastenkuren. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
Nicht unbedingt, weil unsere Bakterien im Darm bestimmte Ballaststoffe brauchen, so oft wie möglich. Bestimmte präbiotische Ballaststoffe, also diese präbiotischen Ballaststoffe, die finden wir in Lauch, in Knoblauch, in Haferflocken, in grünen Bananen oder auch in ausgekühlten Kartoffeln oder ausgekühlten Nudeln zum Beispiel. Und die sind wichtig für das Wachstum und die Entwicklung. Und wenn wir jetzt fasten, fehlen diese Ballaststoffe über eine längere Zeit. Das ist zunächst nicht so dramatisch. Dramatisch wird es aber, wenn ich vorher zum Beispiel mit Glaubersalz abführe. Und Glaubersalz wirkt auf die Darmflora ähnlich wie ein Antibiotikum. Das spült erstmal alles raus, gute wie schlechte Keime. Und dann werden die Karten im Darm neu gemischt. Und wenn ich nun dann anschließend wochenlang keine Ballaststoffe zu mir nehme, dann entwickeln sich Keime, die ohne Ballaststoffe leben können. Und das sind nicht unbedingt die Bakterien, die wir in einer großen Zahl im Darm haben können.
Gäbe es denn da eine Alternative zum Glaubersalz?
Entweder man fastet ohne abzuführen. Das macht das Fasten in den ersten Tagen etwas schwieriger. Oder, und das wurde auch in Studien untersucht, man führt ab, wenn man es denn unbedingt möchte, und nimmt dann ein gutes Synbiotikum, also ein Mittel, was sowohl Keime als auch präbiotische Ballaststoffe enthält. In der Zeit, in der ich faste, das hat fast keine Kalorien, das zu vernachlässigen, aber dadurch kann ich eben dann gezielt die gesunde Darmflora fördern.
Und was Sie auch beschreiben in Ihren Büchern, dass Fastfood Allergien befördert. Inwiefern wurde das untersucht?
Ja, dazu gibt es verschiedene Studien. Fastfood enthält eben Stoffe, bestimmte Fettsäuren zum Beispiel, die Entzündungen fördern können. Und Fastfood ist natürlich auch nicht das ideale Futter für unsere Darmbakterien. Und diesen Zusammenhang zwischen einer Störung der Darmflora und Allergien und Neurodermitis, das ist ein relativ gut untersuchtes Thema. Man kann schon bei kleinen Kindern feststellen, dass eine gestörte Darmflora Monate oder Jahre später das Risiko für Allergien erhöht.
Also wer viel Cheeseburger futtert, hat ein erhöhtes Risiko?
Hat möglicherweise ein erhöhtes Risiko, aber dazu möchte ich sagen, wichtig ist natürlich, dass uns unser Essen auch schmeckt. Ja? Der eine Cheeseburger im Monat oder die Portion Pommes, die schadet der Darmflora überhaupt nicht. Wichtig ist, dass der rote Faden stimmt, dass ich jeden Tag ausreichend Ballaststoffe zu mir nehme. Und da dürfen auch das eine oder andere Genussmittel durchaus mit eingebaut werden. Ein Glas Rotwein zum Beispiel fördert sogar bestimmte Darmbakterien, die für unser Gehirn gut sind und die auch bei Allergien hilfreich sein können. In Maßen natürlich.
Ja? Ich wollte gerade sagen, der Schlüssel ist wahrscheinlich, wie es überall heißt,
genau.
In Maßen.
Dunkle Schokolade ist nicht schlecht, Tee ist wunderbar. Kaffee ist hervorragend für die Darmflora in Maßen. Ja? 2 bis 3 Tassen dürfen es auf jeden Fall sein. Das heißt, eine gesunde Ernährung verträgt auch den einen oder anderen Hamburger.
Ja? Was ganz besonders gut sein soll, habe ich mal gehört, das Essen maximal kauen, bis zu 40 Mal kauen, da hat man schon einen richtigen Brei im Mund. Das will doch eigentlich keiner, soll aber gut sein.
Ja, vor allem für Menschen, die Darmbeschwerden haben oder einen empfindlichen Magen, weil man nimmt dann eben über diese vorverdaute Nahrung im Mund dem Darm eine Menge Arbeit ab. Wer aber einen ganz unempfindlichen Verdauungstrakt hat, der kann auch, der muss nicht bis zum
bis zum letzten Reinkauen.
Zerkauen. Genau, ja.
Es kommen auch viele Fragen der SWR1-Hörer rein. Vielleicht können Sie dahingehend auch weiterhelfen. Ja. Bei Rainer aus Lörrach zum Beispiel. Der hat seit Jahren Probleme mit dem Dickdarm, schreibt da immer wieder im Spätsommer offensichtlich dann eine Entzündung. Bis zur Darmspiegelung war die dann allerdings verklungen und er wurde beim Arzt mit den Worten verabschiedet, früher hätte man sie in die Irrenanstalt geschickt. Erleben Sie so etwas auch, wie mit dem Thema umgegangen wird?
Ja, natürlich. Das wird häufig so in die Esoterik-Ecke oder Heilpraktiker-Ecke geschoben, wobei ich nichts gegen Heilpraktiker sagen möchte. Das waren so diejenigen, die sich schon vor 20, 30 Jahren mit dem Thema Darmflora beschäftigt haben. Aber es gibt doch auch viele aufgeschlossene Ärzte. Und das ist natürlich eine Aussage, da muss man wohl nichts mehr zu sagen. Ich denke, er sollte eine Untersuchung der Darmflora machen lassen. Eine Störung der Darmflora, eine sogenannte Dysbiose, kann man mit einer Darmspiegelung nicht feststellen. Da muss man Stuhl untersuchen. Und möglicherweise fehlen eben bestimmte Keimstämme oder sind andere übermäßig da. Vielleicht ist dann im Endeffekt auch die Diagnose Reizdarmsyndrom. Dafür ist es typisch, dass die Ärzte eigentlich nichts finden, aber der Patient trotzdem Beschwerden hat.
Und gerade dann werden die Leute ja in diese esoterische Ecke oft gestellt.
Ja, ne? Ja, genau. Und beim Reizdarmsyndrom weiß man heute, dass der Darm falsche Signale zum Gehirn sendet. Der Darm ist über einen Nerv, den Nervus vagus, direkt mit dem Gehirn verbunden. Und wenn ich Stress im Darm habe, verstärkt das Gehirn noch diese Schmerzen noch weiter. Das heißt, die Befunde im Darm sind minimal, aber der Patient hat doch starke Beschwerden und realistische Beschwerden.
Was kann man tun?
Die Darmflora unterstützen. Also zunächst mal vielleicht eine Untersuchung machen lassen. Und wenn es Störungen gibt, bestimmte Milchsäurebakterienstämme fehlen oder die Darmbarriere geschwächt ist, dann eben entsprechend da aktiv werden.
Der Darm ist das Bindeglied zwischen Kühlschrank und Körper, das sagt unser Leutegast Michaela Axt-Gadermann, Professorin für Gesundheitsförderung. Inwiefern kann denn eine gesunde Darmflora das Altern verzögern?
Ja, unsere Darmflora stellt uns ganz viele tolle Stoffe zur Verfügung. Sie verarbeitet unser Essen und produziert daraus zum Beispiel Antioxidantien, Ceramide, Milchsäure, Vitamine und so weiter. Also viele Stoffe auch, die wir zum Beispiel in Kosmetika finden. Hyaluronsäure ist ja auch so ein Klassiker. Auch das wird von unserer Darmflora produziert.
Was muss ich dafür reinwerfen?
Dafür müssen Sie eine vernünftige Ernährung, die Ihnen aber auch schmeckt, reinwerfen. Vielleicht auch Präparate mit dem einen oder anderen Keim. Und es gibt Studien zum Beispiel, dass bestimmte Keime, ich nenne einfach mal ein paar Namen, die haben alle ein bisschen komplizierte Namen, aber man muss immer sehen, dass nicht jeder Keim alles kann. Das ist wie in einer Familie, die heißen alle Keime, also viele Keime heißen zum Beispiel Lactobacillus Milchsäure, dann gibt es den Lactobacillus rhamnosus und den Lactobacillus paracasei.
Aber wo finde ich den denn im normalen Lebensmittel?
Die finde ich, ja, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, ich muss auf die Verpackung schauen. Manche Hersteller schreiben drauf, welche Stämme sie verwenden. Dann kann ich ganz gezielt mir die richtigen suchen. Häufig wird aber ein Gemisch eingesetzt. Aber wenn ich jetzt Joghurt, Kefir, also vergorene Milchprodukte, muss auch nicht Kuhmilch sein, auch Sojamilchprodukte und so weiter, verzehre, dann sind da auf jeden Fall bestimmte Bakterien am Werk gewesen. Wichtig ist, dass die nicht wärmebehandelt sind, weil wenn ich einen wärmebehandelten Joghurt habe, dann sind die Keime abgetötet.
Verstehe. Dann gibt's ja noch eine ganze Schönheitsindustrie, womit geworben wird. Da heißt es dann Biotin, Keratin für schöne Nägel und Haare. Mhm. Ist da überhaupt was dran?
Das funktioniert. Also Biotin zum Beispiel macht tatsächlich die Nägel etwas fester, weil schwefelhaltige Aminosäuren eingelagert werden und auch die Haare etwas griffiger. Aber auch eine gesunde Darmflora produziert zum Beispiel Biotin. Und man hat in Studien feststellen können, dass bestimmte Keime zum Beispiel sensible Haut weniger sensibel machen, dass andere Keime Schuppen beseitigen können, wenn ich sie einnehme. Ein dritter Keim verbessert die Hautfeuchtigkeit und lässt Falten weniger werden im Verlauf von 2 bis 3 Monaten. Also durchaus das, was ich auch mit Creme vielleicht erreichen kann. Und das sind eigentlich schon ganz spannende Ergebnisse.
Aber da muss man ja selber richtig forschen, was der Körper gerade auch braucht und was ganz gezielt gut ist. Gibt es so Allheil-Lebensmittel, die einfach insgesamt gut sind? Kann man das sagen?
Ja, es gibt sogenannte Präbiotika. Das sind Nahrungsmittel, die Ballaststoffe enthalten, die ganz besonders unsere Darmflora verdauen kann und die gesunde Entwicklung fördern. Und da gibt es ganz verschiedene. Deshalb ist eine gemischte Kost zunächst einmal eine tolle Grundlage. Und bei den Präbiotika gibt es zum Beispiel resistente Stärke. Und die findet man in kalten Kartoffeln, kalten Nudeln, kaltem Reis.
Was Sie eben schon mal sagten.
Jetzt fragt man sich vielleicht, wer isst sowas? Ja? Aber Sie können einen Kartoffelsalat daraus machen oder einen Nudelsalat oder Sushi essen. Die warmen Lebensmittel haben weniger von dieser speziellen Stärke, die abgekühlten haben mehr. Und das Tolle ist, sie dürfen das Ganze auch wieder erhitzen, dann bleibt die Stärke erhalten und wird sogar noch mehr. Und diese Stärke brauchen unsere
Keime. Die ist eben wichtig. Es gibt ja auch immer so viele Schlagworte. Vielleicht gehen wir dahingehend noch ein paar durch. Wie beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren sind ganz besonders in Lachs vorhanden. Mhm. Wofür ganz besonders gut?
Omega-3-Fettsäuren sind in Lachs oder für die Veganer und Vegetarier in Leinöl und in Rapsöl enthalten. Und die sind besonders gut, weil sie Entzündungen im Körper hemmen. Und sie fördern auch gesunde Darmbakterien, also Darmbakterien, die auch wiederum entzündungshemmend wirken. Also es gibt sozusagen einen Doppeleffekt. Die Omega-3-Fettsäuren können das selber und sie fördern auch Bakterien, die da noch unterstützend wirken.
Die viel gepriesenen Detox-Tees, ist da überhaupt was dran?
Wenig. Ja, wir haben viele große Detox-Organe. Wir haben die Haut, die entgiftet, wir haben die Leber und den Darm. Und die leisten viel, viel mehr als ein Tee oder ein Smoothie. Ja, das kann ich unterstützend nehmen. Und wenn ich mich gut fühle, ist das überhaupt kein Problem, schadet nichts. Ja. Aber die gesunde Darmflora ist das größte Detox-Organ, was wir besitzen.
Der Darm ist für so vieles bei uns im Körper verantwortlich. Michaela Axt-Gadermann hilft auch bei den SWR1-Hörerfragen weiter. Christine Betz aus Reutlingen beispielsweise ist in der 14. Woche schwanger und will ihren Darm unterstützen. Sie hatte früher Magersucht und nimmt jetzt, weil sie Magengeschwüre hatte, Pantoprazol. Können Sie eine Kur empfehlen?
Ja, durch dieses Medikament, also eine Magentablette, das nehmen viele ein, wird die Magensäure reduziert. Das heißt, es können auch schlechte, unangenehme Keime in den Darm gelangen und verursachen dann eben häufig Probleme. Und da macht es schon Sinn, auch auf jeden Fall auf eine darmfreundliche Ernährung zu achten, mit vielen präbiotischen Ballaststoffen, von denen wir ja gerade gesprochen haben, und vielleicht auch Präparate zu nehmen. Und man weiß, dass das auch für das Kind gut ist. Also wenn die Mutter während der Schwangerschaft Prä- und Probiotika einnimmt und dann auch noch während der Stillzeit, dann hat das Kind ein geringeres Risiko für Allergien, Neurodermitis, ADHS. Da gibt es Studien zu.
Eine Frage, die ganz viele betrifft, von Christiane Stahl aus Titisee Neustadt. Sie sagt, sie sei nämlich verunsichert und fragt sich, ob es überhaupt notwendig sei, von Zeit zu Zeit den Darm zu reinigen, weil es so viele gibt, die das propagieren. Eine Freundin redet ihr das permanent ein. Dann gibt es viele Hersteller, gerade aus den USA. Muss man das überhaupt machen, wenn man sich gut fühlt? Ist doch alles okay.
Ganz klares Nein. Ja. Eine Darmreinigung macht die Situation im Darm nicht besser. Der Darm ist nicht schmutzig, auch wenn uns das vielleicht so vorkommt, sondern das ist ein ganz wichtiges ökologisches Gebiet sozusagen in unserem Körper. Und jeder Eingriff, den wir vornehmen, der macht die Situation nicht besser. Und eine Darmreinigung würde ich abraten. Lieber einen Darmflora-Aufbau, das ist etwas anderes. Also, dass ich einfach versuche, die gesunden Keime zu unterstützen durch meinen Lebensstil.
Eine Frage, die auch von vielen Hörern kommt. Wo kann ich den Darm konkret untersuchen lassen? Also diese Stuhlprobe abgeben. Geht das ganz normal beim Hausarzt? Was muss ich da letztendlich anregen?
Genau, es geht im Prinzip bei jedem Arzt. Ich bekomme von dem Arzt ein Stuhlröhrchen und befülle das dann nach Vorschrift. Und der Arzt schickt es normalerweise in ein mikrobiologisches Labor. Die kann man auch googeln. Die Adressen findet man auch im Internet. Wenn der Arzt das jetzt nicht machen würde, dann kann ich auch selber eine Probe einschicken. Am besten vorher eben sprechen, welche Voraussetzungen notwendig sind. Allerdings gibt das Labor dann keine Therapieempfehlungen. Das heißt, ich stehe dann mit dem Ergebnis ein bisschen alleine da. Deshalb ist es schon hilfreich, einen Arzt zu finden, der da kooperiert. Die Kosten werden meistens nicht von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, das muss ich selber zahlen. Ist für den Arzt insofern auch eigentlich von Vorteil, weil es nicht auf sein Budget geht.
Aber auch wenn ich dieses Ergebnis dann alleine habe, gibt es nicht Anleitungen, die ich irgendwo finden kann, um zu wissen, das mache ich jetzt mit dem Ergebnis und so kann ich meinen Darm unterstützen?
Ich kann es probieren oder mir vielleicht dann auch mit dem Ergebnis nochmal Hilfe holen von einem aufgeschlossenen Arzt oder auch aus Büchern und so weiter. Wobei es vielen Patienten nicht so viel hilft, wenn es heißt, die Säuerungsflora ist zu gering ausgebildet oder so. Dann muss ich schon wissen, was nehme ich denn? Nehme ich Präparate? Muss ich mich anders ernähren? Also die Unterstützung durch einen Experten ist schon hilfreich, aber eben im Zweifelsfall erstmal alleine einschicken, vielleicht nochmal mit dem Labor dann telefonieren. Vielleicht kann man telefonisch dann noch den einen oder anderen Tipp bekommen.
Adele, Brad Pitt oder auch Prinz Harry gehören angeblich zu denen, die Cleansing Reduction betreiben. Ein Trend in der Hautpflege. Michaela Axt-Gadermann, Sie als Hautärztin, Sie können sagen, was ist das für ein Trend, sich weniger zu waschen? Klingt erstmal sehr bizarr.
Klingt bizarr, ja, aber wir haben nicht nur eine Darmflora, wir haben auch eine Hautflora. Das heißt, wir haben auch auf der Haut viele Bakterien, die Haut gesund halten, die den Säureschutzmantel aufbauen und insgesamt ganz wichtig sind. Und wenn wir duschen, geht etwa ein Drittel dieser Hautflora verloren. Wenn wir viel Shampoo und Schaum nehmen, noch ein bisschen mehr. Das Ganze kann sich regenerieren, aber wenn ich jeden Tag dusche, dann zerstöre ich auf Dauer oder schädige ich auf Dauer auch meine Hautflora. Und auch wenn es natürlich in unseren Breiten notwendig ist, dass wir regelmäßig uns reinigen, so ist das von der Natur aus nicht unbedingt vorgesehen. Und es gibt eben Menschen, die sich zum Beispiel komplett ohne Schaum waschen und auch die Haare ohne Schaum waschen oder sogar sich Keime auf die Haut sprühen, um die Hautflora gesund zu erhalten.
Ja, No Poo ist gerade bei den Promis angeblich so ein Trend, das heißt No Shampoo. Also ja. Wie waschen die sich die Haare damit? Trockenshampoo?
Entweder nur mit Wasser, ja, oder verwenden eben zwischendurch Trockenshampoo, lassen die Haare auch so ein bisschen das natürliche Haarfett eben wirken. Ist nicht immer so einfach. Also ich betreibe diesen Trend jetzt nicht, muss ich sagen. Aber wir probieren gerade was Neues aus. Also ich bin ja Trends gegenüber immer aufgeschlossen. Und gerade testen wir die Reinigung der Haare mit Roggenmehl, mit Vollkornroggenmehl.
Klingt auch bizarr.
Klingt auch bizarr, funktioniert aber eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, es gibt
Sie sicher, machen daraus eine Pampe oder wie funktioniert
das? Genau, das schäumt dann natürlich nicht. Das reibt man sich in die Haare ein und die werden danach relativ füllig und griffig. Ich habe jetzt so halblange Haare, da funktioniert das wunderbar. Meine Tochter, die hat lange Haare, da lässt sich das dann nicht ganz so gut ausspülen. Also ist mal ein Versuch wert, würde ich sagen.
Was soll denn darin Gutes sein für die Haare?
Ja, Getreide enthalten bestimmte waschaktive Stoffe, Saponine heißen die, enthalten bestimmte B-Vitamine und möglicherweise liegt es daran, dass ich habe das einfach mal irgendwo gelesen, wir testen das gerade, mal schauen, was sich daraus vielleicht ergibt.
Sie schreiben dann auch von einem Chemieprofessor, der sich angeblich 12 Jahre lang nicht mehr gewaschen hat. Also Entschuldigung, den rieche ich doch schon bis hier ins Studio.
Ich kenne ihn jetzt nicht, ich weiß nicht, wie er riecht, aber tatsächlich ist es so, dass eine gesunde Hautflora auch mit der Zeit dann weniger Geruchsstoffe abgibt. Aber man muss natürlich unsere verwöhnte Haut, die muss natürlich dann erstmal sich daran gewöhnen, damit zurechtzukommen und das ist wahrscheinlich eine Durststrecke, die man irgendwie überdecken muss. Es gibt aber inzwischen auch probiotische Kosmetikprodukte, wo man eben Bakterien oder Bestandteile von Bakterien gezielt auf die Haut aufträgt und da auch wirklich tolle Effekte erzielen kann. Und wir haben selber gerade eine Studie durchgeführt, die wird in ein paar Wochen veröffentlicht. Da haben wir eigentlich ein Nahrungsergänzungsmittel, das nennt sich, darf ich den Madena Darmkur, ist eigentlich zum Einnehmen. Wir haben Neurodermitis-Patienten darin baden lassen und haben festgestellt, dass vor allem infizierte, aufgekratzte Ekzeme sich wahnsinnig schnell damit gebessert haben. Innerhalb von einer Woche waren die Patienten, ich würde nicht sagen erscheinungsfrei, aber es war deutlich besser. Und die Placebo-Gruppe, da gab es überhaupt keine Effekte. Also Bakterien sind für unsere Haut wichtig und wir müssen alles tun, um diese Bakterien zu erhalten.
Michaela Axt-Gerdermann, Sie sind an der Hochschule in Coburg für Gesundheitsförderung zuständig. Dunkle Schokolade wollten wir drüber sprechen, dient als Sonnenschutz. Inwiefern das?
Ja, dunkle Schokolade, aber auch andere Lebensmittel wie zum Beispiel Tomaten, Karotten, grüner Tee und so weiter bauen in der Haut einen Lichtschutz auf. Der liegt etwa bei Lichtschutzfaktor 4. Das ist jetzt wenig, aber das ist ein Grundlichtschutz. Den habe ich von morgens bis abends. Der ist wasserfest. Das ist also ein Lichtschutz, der wirklich Lichtschäden verhindert. Und man weiß, dass Menschen, die zum Beispiel einen hohen Carotinoidspiegel aus Karotten haben, weniger Falten haben im Alter. Und das trifft wahrscheinlich auch auf Schokolade, also auf regelmäßige dunkle Schokoladeesser oder Grünteetrinker zu.
Aber gerade bei der Sonnenschutzcreme ist es ja oft so, dass die extrem fetthaltig ist oder sehr schmierig ist. Wie wichtig ist es, das nach dem Sonnenbad dann auch wieder zu entfernen für die Haut?
Also wenn die Creme einem zu fettig und zu schmierig erscheint, muss man auf ein anderes Präparat umsteigen. Es gibt ja auch Gele und so weiter. Also da findet wirklich jeder, denke ich, was. Und Sonnenschutz ist auf jeden Fall wichtig. Aber wenn ich aus der Sonne rausgehe, dann macht es natürlich Sinn, die Inhaltsstoffe zu entfernen, weil das natürlich auch Chemikalien sind, die nicht den ganzen Tag auf der Haut sein sollten.
Wir haben so viel erfahren zum Thema Darm heute Vormittag. Es kommen da auch immer noch sehr viele Nachfragen, beispielsweise auch von Norbert Schleier, der ins Studio mailt und sagt, na, bei einer Darmspiegelung ist es ja so, dass man vorher tatsächlich zu 100% abführen muss. Was hilft dann anschließend, die Darmflora wieder gut aufzubauen?
Genau, also das Abführen vor der Darmspiegelung ist auf jeden Fall wichtig. Und nur mit Rücksicht auf die Darmflora sollte keiner eine Darmspiegelung verschieben. Anschließend auf jeden Fall darmfreundlich ernähren, präbiotische Nahrungsmittel, präbiotische Ballaststoffe, vielleicht auch mal für 4 Wochen ein Präparat einnehmen, um die Darmflora wieder zu optimieren. Und Darmspiegelungen lässt man alle 5 bis 10 Jahre, je nachdem, was gefunden wurde, durchführen. Das heißt, das ist kein Dauerschaden bei der Darmflora, wenn ich anschließend mich wieder um die Darmflora kümmere.
Interessant, inwiefern Lebensmittel auch auf den Darm und eben dann auf den Körper wirken. Thomas Buchholz aus Malsch schreibt zum Beispiel, es gibt einen Zusammenhang zwischen Kurkuma und Darmgesundheit. Inwiefern? Denn das ist ja ein Trendlebensmittel.
Ja, Kurkuma ist ein entzündungshemmendes Gewürz. Die Wirkung, die ist mehrfach nachgewiesen worden. Und im Darm bewirkt Kurkuma, dass sich weniger Polypen bilden. Also das, was man eben bei Darmspiegelungen entfernen möchte oder was man eben möglichst nicht im Darm hat, da kann man mit Kurkuma vorbeugen. Aber entzündungshemmend wirkt zum Beispiel auch Ingwer oder Omega-3-Fettsäuren. Also es gibt verschiedene Nahrungsmittel, die Entzündungen im Körper hemmen können.
Er hat dann noch eine Nachfrage. Wirkt denn dieses Entzündungshemmende auch auf die Gelenke?
Kann, ja. Also man muss aber dann schon große Dosen zu sich nehmen, am besten in Kapseln als Präparate. Über die Ernährung werde ich es kaum schaffen, diese Mengen zuzuführen.
Ganz viele Menschen leiden an Laktoseintoleranz, 12 Millionen Deutsche inzwischen. Ist es eine Allergie, ist es eine Krankheit, was ist es überhaupt?
Es ist keine Allergie, es ist eine Intoleranz. Das heißt, Menschen mit Laktoseintoleranz bilden ein bestimmtes Enzym nicht, das den Milchzucker im Darm abbaut. Und daher rühren dann die Beschwerden, eben Durchfall, Bauchschmerzen und Blähungen und so weiter. Und auch hier helfen Bakterien, weil Milchsäurebakterien eben in der Lage sind, Milchzucker abzubauen. Das machen sie im Joghurt genauso wie im Darm. Und vielen Menschen mit Laktoseintoleranz hilft es, Präparate mit Milchsäurebakterien einzunehmen oder auch vergorene Milchprodukte zu verzehren, und zwar am besten kurz vor dem Verfallsdatum oder möglicherweise ein paar Tage darüber hinaus, weil dann die Milchsäurebakterien den meisten Milchzucker abgebaut haben. Da wird das verträglicher.
Kann die Unverträglichkeit auch von alleine wieder verschwinden?
Die kann auch von alleine wieder verschwinden, wenn die Unverträglichkeit durch Darminfekte zum Beispiel hervorgerufen wurde. Und manche Menschen bemerken auch durch die Einnahme von Milchsäurebakterien, dass die Beschwerden auch weniger werden.
Sie schreiben jedes Jahr ein neues Buch. Was steht als nächstes an?
Ja, im Herbst kommt ein Buch zum Thema Schilddrüse heraus. Schilddrüsenprobleme sind ja auch weit verbreitet. Und auch hier spielt die Darmflora eine Rolle. Zum Beispiel bei der weit verbreiteten Hashimoto-Schilddrüsenentzündung. Da weiß man, dass auch ein Mangel an bestimmten Vitaminen, Vitamin D oder auch Selen eine Rolle spielen kann, aber eben auch eine gestörte Darmflora.
Also es bleibt weiterhin spannend. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Michaela Axgadermann.
Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Eins gehört. SWR1.